Die Lesung aus dem Alten Testament kommt heute aus 5. Mose, Kapitel 5, die Verse 12 bis 15. Den Sabbat sollst du halten, dass du ihn heiligst, wie dir der Herr, dein Gott, geboten hat. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Arbeit tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, weder du noch dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Ochse, dein Esel, noch all dein Vieh, noch dein Fremder, der in deinen Toren ist, damit dein Knecht und deine Magd ruhen, genau wie du. Denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägypten warst und der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat, mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, den Sabbat zu halten. Die Lesung aus dem Neuen Testament steht in dem Markus-Evangelium Kapitel 2, Verse 23 bis 28. Und es geschah, dass er am Sabbat durch die Getreidefelder ging, und seine Jünger fingen an, im Gehen Ehren auszuraufen. Und die Pharisäer sagten zu ihm: Sieh doch, warum tun sie am Sabbat etwas, was nicht erlaubt ist? Da sagte er zu ihnen: Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er in Not war und ihn hungerte mit denen, die bei ihm waren? Wie er ins Haus Gottes ging zur Zeit Abiatars, des Hohepriesters, und die Schaubrote aß, die niemand essen darf außer den Priestern, und davon auch denen gab, die bei ihm waren? Und er sagte zu ihnen: Der Sabbat ist für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Darum ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat. Worte des lebendigen Gottes.
Danke, Julia. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass du durch dein lebendiges Wort sprichst, dass du dich uns offenbarst und uns deinen Willen offenbarst. Und wir bitten dich nun, dass wir in deinem Wort die Herrlichkeit und den Willen Christi noch klarer erkennen. Herr, öffne du uns Augen, Ohren, Herz und Verstand, damit dein Wort in uns tief Wurzel greifen kann. In Jesu Namen. Amen. Nach einem dreimonatigen Sabbatical wird eine Predigt zu dem Thema Sabbat kaum überraschend sein. Das Sabbatical hat mich zum Nachdenken darüber gebracht, was Sabbat eigentlich bedeutet. Sollte man ihn als Christ noch halten? Das ist die englische Variante. Vielleicht können wir kurz die deutsche noch holen. Ich predige auch noch im englischen Abendgottesdienst, deshalb die kleine Verwechslung. Aber ihr könnt das bestimmt soweit verstehen. Ja, einige Christen bestehen darauf, andere bestehen darauf, dass man ihn nicht halten muss. Ich kann mir deshalb vorstellen, dass das Gespräch vielleicht auch nach dem Gottesdienst, nach der Predigt weitergehen wird, denn mich würde interessieren, wo ihr euch positioniert. Was die Einhaltung des Sabbat angeht, scheiden sich die Geister meistens an zwei Fragen. Die eine lautet, ob man den Sabbat weiterhin einhalten muss. Die andere wäre dann, wann man ihn einhalten sollte. Die Frage nach dem Wann ist nicht nur dann von Interesse, wenn man das Gebot als bindend versteht, sondern auch, wenn man sich zwar nicht verpflichtet fühlt, ihn aber trotzdem einhalten möchte, weil man ihn für eine gute Sache hält. Nun, historisch liegt der jüdische Sabbat auf dem Samstag. Christen feiern ihren Gottesdienst aber am Sonntag, am Tag des Herrn, am Tag von Jesu Auferstehung. Wann sonst würde man einen Ruhetag einlegen wollen? An welchem Tag sollte man ihn feiern? Und eine dritte Frage wäre dann gegebenenfalls, wenn man ihn einhalten wird, wie sollte man den Sabbat einhalten? Nun, wir werden uns vor allem auf die erste Frage, dem Ob, konzentrieren. Wir werden uns zum Ende hin, wenn wir das ausgearbeitet haben, noch die anderen beiden Fragen anschauen. Also müssen wir. Befürworter dieser Position begründen die Position für gewöhnlich mit zwei Argumenten. Einerseits aus der Schöpfungsgeschichte, dass der Sabbat quasi in der Schöpfung verankert ist und eine Ordnung darstellt. Darüber hinaus wird mit den 10 Geboten argumentiert, dass es sich um ein ewiges moralisches Gebot handelt. Sind die 10 Gebote ewig bindend? Wenn ja, dann wäre doch das 4. Gebot, das Julia uns gerade vorgelesen hat, genauso bindend. Also schauen wir uns das der Reihe nach an. Schauen wir uns in der Schöpfung den 7. Tag etwas genauer an. Und ihr könnt gerne, also wir werden heute einiges in der Bibel blättern. Öffnet also ruhig die Bibel zu 1. Mose 1. Und während ihr blättert, vielleicht zunächst zur Bedeutung des Wortes. Das Wort hat im Kern die Bedeutung aufhören. Im Hebräischen gibt es ein anderes Wort, ein zweites Wort für ruhen. Das heißt im Sabbatwort, wenn wir dort eine Ruhe drin lesen, was ja auch korrekt ist, dann schwingt dort immer das Aufhören mit. Und diese Bedeutung klingt eben auch sehr deutlich in der Schöpfungsgeschichte an. Kapitel 2, Vers 2. Kapitel 2, Vers 2, dort heißt es, so vollendete Gott am 7. Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am 7. Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Es ist klar, der Allmächtige braucht keine Ruhepause, weil er erschöpft ist, sondern er hört auf. Das ist der Gedanke des Sabbats, das hier im Verb steckt, er ruhte. Es ist alles vollendet, in diesem Sinne ruht er. Ihr merkt aber auch schon, dass vom Sabbat hier gar keine Rede ist. Hier taucht nur das Verb, das Tunwort auf. Der Begriff Sabbat erscheint erst viel später im Zusammenhang mit dem Auszug aus Ägypten und dem jüdischen Gesetz, das Mose auf dem Berg Sinai empfängt. Und noch eine zweite Sache sollten wir nicht übersehen. Die Schöpfungsgeschichte sagt hier nichts über einen 7-Tage-Rhythmus aus, sondern mit dem 7. Tag ist die Schöpfung in einem Zustand angekommen, einem Zustand der Vollendung. Es ist der Zustand der ersten Menschheit im Paradies, was dann im nächsten Kapitel, im Kapitel 2 genauer erklärt wird. Dieser Zustand wird dann durch den Sündenfall unterbrochen. Und daraus ergibt sich später auch der Sabbat als Erinnerung an diesen Zustand. Dazu gleich mehr. Aber zunächst gibt es hier diesem Zustand nichts hinzuzufügen. Nach dem 7. Tag muss kein 8. Tag folgen, kein erster Tag. Hier ist nicht die Rede von einem wiederkehrenden 7-Tage-Rhythmus. Und so viel nur schon als Sneak Preview. Wenn ihr euch jemals gefragt habt, warum es in der neuen Schöpfung laut Johannes Offenbarung 22, das habe ich jetzt hier nicht, keine Nacht mehr geben wird, dann deshalb, weil sie eben genau in diesem Zustand der Vollendung angelangt ist. Am 7. Tag wird Jesus als das Licht alles erhellen. Kein Tag, keine Nacht, kein 8. Tag. Und das wird hier schon angedeutet. Aber zurück zur Schöpfungsgeschichte. In diesem Zustand der Vollendung ist also zunächst nicht von einem wiederkehrenden Rhythmus die Rede. Der taucht erst im Zusammenhang mit dem Auszug aus Ägypten auf. In Ägypten waren die Israeliten Sklaven. Dort gab es kein Aufhören von der Arbeit. Für befreite Sklaven ist Sabbatruhe ziemlich gewöhnungsbedürftig. Und für uns vielleicht auch. Was sagt das über unsere Freiheit, wenn wir uns so schwer tun damit mit diesem Gedanken des Sabbats? Die Israeliten brauchten ein Gebot. Vielleicht brauchen wir auch eins. Aber an dieser Stelle müssen wir nur aufpassen, denke ich, bevor wir zu diesen Schlussfolgerungen kommen, dass wir dem 7. Schöpfungstag nicht die Bedeutung eines ersten Sabbat überstülpen. Denn das macht die Bibel hier nicht. Der 7. Tag ist einfach der Zustand der Vollendung im Paradies. Was zeichnet dann diesen Zustand am 7. Tag aus? Nun Vers 3, der Vers direkt danach offenbart uns das. Dort lesen wir, und Gott segnete den 7. Tag und er heiligte ihn, weil er an ihm von allen seinen Werken ruhte, die Gott geschaffen und gemacht hat. Also zwei Dinge, gesegnet und geheiligt. Gesegnet steht in der Schöpfungsgeschichte für Fruchtbarkeit. Und was den Menschen betrifft, dazu noch für seine gute Herrschaft über die Schöpfung. Wenn also alles vollendet ist, dann gibt es Fruchtbarkeit und menschliche Herrschaft über die Schöpfung. Das heißt also, dass der siebte Tag nicht bedeutet, dass Gott an ihm überhaupt nicht mehr wirkt. Gott segnet mit Fruchtbarkeit. Also selbst in Gottes Aufhören oder Ruhen strömt ein konstanter Segensfluss in die Schöpfung hinein von Gott. Das ist die Bedeutung von Segnen. Und geheiligt ist dieser Tag eben wegen diesem segnenden Ruhen. Zu dieser Heiligung kehren wir gleich zurück beim Auszug aus Ägypten. Aber das ist Segnen und Heiligen. Und eine dritte sehr wichtige Sache entdecken wir über diesen Zustand des siebten Tages, wenn wir weiterlesen. Der siebte Tag ist ein Zustand, an dem Gott und Mensch Gemeinschaft haben. Im Paradies. Adam und Eva und Gott miteinander an Gottes Ort, wenn man so will. Weil der siebte Tag ein Zustand ist, ergibt sich aus der Schöpfungsgeschichte aber dann auch kein Gebot, dass man am siebten Tag ruhen muss. Dieses Gebot taucht zum ersten Mal in 2. Mose 16 auf. Schauen wir uns das als nächstes an. Schauen wir uns den Sabbattag in Israel an. Nun, in der Zwischenzeit hatte Israel 4 Jahrhunderte in der Sklaverei in Ägypten verbracht. Gott hatte das Volk daraus befreit. Nun waren sie in der Wüste unterwegs und hatten Hunger. Und in Kapitel 16 ist die Lösung, dass sie 6 Tage lang Manna sammeln sollen. Am sechsten würden sie auf wundersame Weise doppelt so viel einsammeln. Nicht aus eigener Anstrengung, Zusatzanstrengung, sondern weil Gott es ihnen schenkt. Und dafür sollen sie am siebten Tag ruhen. Es ist ein Ruhetag, der heilige Sabbat des Herrn. Und dieses Gebot wird dann am Berg Sinai im Gesetz des Mose verankert, in eben den 10 Geboten. Das 4. Gebot ist das längste von allen 10. Interessant. Und dort wird tatsächlich eine enge Beziehung zwischen Sabbat und siebtem Tag hergestellt. Wir müssen aber vorsichtig damit sein, dass wir die zwei nicht vorschnell gleichsetzen. Lesen wir noch einmal das 4. Gebot, diesmal nicht aus 5. Mose 5, wie gerade in der Lesung, sondern aus 2. Mose 20. Das kann man sich ganz gut merken. 5. Mose 5, 2. Mose 20. Blättert also gern ein Stück nach vorne, ist ja recht einfach hier bei 2. Mose 20 anzukommen. Ihr habt das, glaube ich, auch auf der nächsten Folie. Die habe ich allerdings etwas in Eile zusammengestellt, das heißt, da stimmt vielleicht auch nicht alles. Dort heißt es also, 2. Mose 20, denke an den Sabbat, Vers 8, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch der Fremde, der in deinen Toren lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht, und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am siebten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbat und heiligte ihn. Also eine ganz enge Beziehung, aber bei genauerem Hinschauen werden die beiden Tage nicht gleichgesetzt, sondern der siebte Tag begründet, warum die Israeliten den Sabbat halten sollen. Aber der siebte Tag wird nicht als erster Sabbat beschrieben. Das würde die Sache quasi umkehren. Dann würde man den Sabbat dem siebten Tag überstülpen. Und tatsächlich macht Mose hier das Umgekehrte. Er sagt, halte den Sabbat wegen dem siebten Tag. Also man könnte den Sabbat, um das Ganze etwas abzukürzen, mit einem Modell aus Pappmaché vergleichen. Es soll den siebten Tag widerspiegeln. Wenn die Israeliten den Sabbat halten, sollen sie sich zurückerinnern an den siebten Tag. Dass das Ziel der Schöpfung nicht Arbeiten ist, Arbeiten, wie sie es als Sklaven gelernt haben, sondern die Ruhe, die Vollendung, die am Ende steht. Aber der Sabbat ist nicht der siebte Tag oder umgekehrt. Und das gilt umso mehr, wenn wir vergleichen, wie das 4. Gebot in 5. Mose 5 formuliert ist. Wir hatten es gerade schon gelesen, dort heißt die Begründung, ich habe es auch wieder hier, denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägypten warst. So, auf einmal ist nicht mehr die Begründung die sieben Tage Schöpfung, sondern dass du Knecht in Ägypten warst. Und der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, den Sabbat zu halten. Also hier wird der Sabbat mit der Befreiung aus Ägypten begründet und gar nicht mit der Schöpfung. Und das ergibt Sinn, weil im Sabbat zwei sozusagen Erinnerungsstränge zusammenlaufen. Der Zustand der Vollendung vom siebten Tag im Paradies und die Erinnerung an die Befreiung aus der Sklaverei. Und die beiden gehören zusammen. Mit der Befreiung aus der Sklaverei ist Israel auf dem Weg in einen Zustand der Sabbatruhe. Gemeinschaft mit Gott im gelobten Land Kanaan, Essen von den Früchten des Landes wie Adam und Eva von den Früchten des Gartens. Und wer dazu mehr erfahren will, der darf gerne Psalm 95 aufschlagen. Dort ist die Rede von der Ruhe, die das Volk in die das Volk eingehen darf, also das Land, in das es eingehen darf. Und ihr könnt euch gerne die Auslegung in Hebräer 4 noch mit dazu anschauen. Das heißt, vor diesem Hintergrund nimmt der Sabbat eine besondere Rolle im Leben Israels ein. Und zwar ist der Sabbat das Zeichen des Bundes mit Israel, das Zeichen des alten Bundes. Das ist der nächste Punkt. Und dazu heißt es wieder in 2. Mose 31, nur ein paar Seiten weiter. Ja, ich weiß, ich habe es euch hier gegeben, da will dann niemand mehr blättern. In 2. Mose 31 heißt es, und der Herr redete mit Mose und sagte, du aber rede zu den Kindern Israel und sprich, haltet meinen Sabbat, denn er ist ein Zeichen zwischen mir und euch von Generation zu Generation, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Darum haltet den Sabbat, denn er soll euch heilig sein. Wer ihn entheiligt, also wer ihn nicht hält, der soll des Todes sterben. Wow! Jeder, der in ihm eine Arbeit tut, dessen Seele soll aus seinem Volk ausgerottet werden. Es geht noch weiter, aber an der Stelle pausieren wir mal. Also sprich, wie Gott den Zustand des sieben Tags geheiligt hat, hatten wir uns vorhin angeschaut, so soll der Sabbat geheiligt werden. Und zwar durch das Bundeszeichen Sabbat soll Israel erkennen, dass Gott Israel heiligt. Deshalb soll der Tag heilig sein. Der Sabbat wird also zur ständigen Erinnerung daran, was das Volk Israel im gelobten Land für den Rest der Welt symbolisiert. Befreit von seinen Feinden, befreit von Unterdrückung und Sklaverei, lebt Gottes Volk an Gottes Ort unter Gottes segnender Herrschaft. Nochmal, befreit von seinen Feinden in Ägypten, lebt Gottes Volk an Gottes Ort unter Gottes segnender Herrschaft. Und wer sich dem als Israelit widersetzt, der lehnt damit diese Befreiung ab, der lehnt die Heiligung ab. Und deshalb warnt Mose hier ausdrücklich, und er macht keine Umschweife mit dem Sabbatgebot, ist nicht zu spaßen. Auf das Brechen des Sabbats steht die Todesstrafe. Nun, dass diese Warnung von Israel nicht ernst genommen wird, sehen wir im weiteren Verlauf des Alten Testaments. Und es führt am Ende zu einem neuen Exil in Babylon. Die Propheten warnen immer davor, dass Israel den Sabbat nicht hält und deshalb ins Exil muss. Und mit dem Exil ist dieses Bild von Gottes Volk in Gottes Ruhe unter Gottes Segen auf einmal wieder verloren. Und bevor wir uns diesen Zustand weiter anschauen, wie es weitergeht, lasst mich also kurz mit einer Zusammenfassung und eigenen Folgerungen daraus schließen, was wir im Alten Testament lernen. Also wir haben gesehen, dass das konkrete Sabbatgebot nicht aus der Schöpfungsordnung abgeleitet werden kann. Uns wurde klar, dass man das Sabbatgebot aus den 10 Geboten nicht zurück in den Schöpfungsbericht zurücklesen kann. Und all das wird bestätigt durch die Tatsache, dass das aber ein Zeichen des alten Bundes war. Was den neuen angeht, das müssen wir uns noch genauer anschauen. Jeder Bund hat sein eigenes Zeichen. Alles weist an dieser Stelle also darauf hin, dass man den Sabbat als Christ nicht einhalten muss. Aber bevor wir darüber vorschnell jubeln, sollten wir kurz innehalten. Wir sollten aufpassen, dass wir nicht aus den falschen Gründen jubeln. Denn wir müssen uns fragen, was wir verlieren, wenn wir den Sabbat nicht einhalten. Der Sabbat war selbst ein Tag zum Jubeln und Feiern über Gottes Befreiung. Er war ein Tag der Ruhe, ein geheiligter Tag, er war ein Tag des Segnens. Wenn wir also den Sabbat von vornherein ablehnen, vielleicht aus Furcht vor Gesetzlichkeit, das ist oft ein Argument, das vorgebracht wird, dann müssen wir uns fragen, warum würde man das tun? Warum würde man einen solch guten Tag aus seinem Leben verbannen? Viele von uns sind müde, immer noch nach Corona, aber auch aus vielen anderen Gründen brauchen wir nicht einen Sabbat, wenn wir ehrlich sind. Und nicht selten ist die Motivation, den Sabbat nicht zu halten, genau, dass wir das tun, was uns so tun wollen, was uns so müde macht. Nämlich der Wunsch, dass wir uns im eigenen Tun verwirklichen. Durch mehr Arbeiten, durch maximalen Freizeitspaß, weil uns das ein gutes Gefühl vermittelt, ja, von Bedeutung, von Identität, was ja oft mit unserer Arbeit verbunden ist. Die Frage ist das wirklich Freiheit, die wir dadurch gewinnen? Ist das nicht eher wie die hochgelobten Fleischtöpfe in Ägypten, die die Israeliten immer wieder oder feiern, an die sie sich zurückerinnern? Tim Keller schreibt dazu, ich habe hier ein Zitat für euch, er sagt, jeder, der Gottes Sabbatgebot nicht einhalten kann, befindet sich in Knechtschaft. Möglicherweise ist diese Knechtschaft selbst auferlegt. Was verlieren wir, wenn wir den Sabbat nicht einhalten? Die Frage ist auch, können wir überhaupt den Sabbat einhalten oder sind wir dazu zu verknechtet? Freiheit vom Sabbat bedeutet oft keine Freiheit. Wenn man den Sabbat nicht einhält, verliert man vielleicht auch etwas Kostbares. Also mit diesen Gedanken schauen wir uns als nächstes nun den Sabbat im Neuen Testament an. Beginnen wir mit der Lesung aus dem Neuen Testament, nochmal zum Hintergrund, also was zwischendurch geschieht. Das babylonische Exil ist die Konsequenz, dass Israel dauerhaft immer wieder den Sabbat entheiligt hat, unter anderem. In Reaktion darauf entwickeln sich unglaublich viele menschengemachte Regeln nach dem Exil, damit der Sabbat auch unbedingt eingehalten wird. Und damit wird der Sabbat zur Zeit Jesu von einem Tag des Jubelns und der Freiheit zu einer Belastung für müde Menschen. Und genau in der Lesung, die Julia uns vorhin gehalten hat, korrigiert Jesus diesen Fehler und erklärt den Sabbat als etwas Gutes für die Menschen. Er sagt zu ihnen, der Sabbat ist für den Menschen gemacht. Ich glaube, das ist die nächste Folie. Der Sabbat ist für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Und darum, zu diesem Darum kommen wir gleich, darum ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat. Jesus sagt also, der Sabbat ist weiterhin ein Geschenk für den Menschen. Der Sabbat gibt etwas, was kein anderer Tag der Woche schenken kann. Und Jesus erklärt weiter, darum ist Jesus Herr über den Sabbat. Also Jesus darf nicht nur bestimmen, ob und wie der Sabbat zu feiern ist, sondern er wird dafür sorgen, dass der Sabbat für den Menschen ist. Zum Ausruhen, zum Genießen, zur Gemeinschaft mit Gott. Er schafft das Sabbatgebot allerdings nicht ab. Er erklärt den Sabbat sogar zu etwas Gutem und erklärt seine Herrschaft über den Sabbat. Und die Frage, die wir nun an ihn richten, ist, gilt der Sabbat also auch weiterhin? Für die ersten Christen war das durchaus eine heiße Frage. Wir sehen im Neuen Testament diesen Konflikt und um die Diskussion abzukürzen, sollten oder sollten wir nicht, springen wir an dieser Stelle einfach zum Ergebnis. Im Neuen Testament finden wir die gleiche Aussage zum Sabbat in dreifacher Ausfertigung, ja, das ist doch sehr deutsch, dreifache Auswertung. Der erste ist im Kolosserbrief 2, Vers 16. glaube ich, die deutlichste deshalb als erste. So soll euch nun niemand richten bezüglich Essen oder Trinken oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Diese Dinge sind ein Schatten des Zukünftigen, aber der Körper oder die Verkörperung ist in Christus. Das schauen wir uns gleich noch näher an. Das Gleiche lesen wir auch im Römerbrief mit etwas anderer Betonung. Römer 14, 5 und 6. Notiert euch das gerne. Dort sagt Paulus, einer achtet einen Tag mehr als den anderen, der andere aber achtet alle Tage gleich. Und jeder sei von seiner Meinung überzeugt. Wer auf den Tag achtet, der achtet für den Herrn darauf. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet für den Herrn nicht darauf. Merkt ihr, wie entspannt Paulus hier ist. Es gab offensichtlich unterschiedliche Auffassungen in der römischen christlichen Gemeinde. Paulus sagt, streitet euch nicht darüber. Ein Tag ist wie der andere. Er ist extrem entspannt. Etwas weniger entspannt ist er in der dritten Stelle im Galaterbrief. Dort meinen nämlich manche nichtjüdische Christen, dass sie das Sabbatgebot unbedingt einhalten müssen. Sie meinen, sie sind weiterhin unter dem Gesetz. Und Paulus schreibt dazu, in Galater 4, Vers 10, ihr haltet Tage und Monate und Festzeiten und Jahre. Also gemeint sind die Regelungen des Alten Testaments. Ich fürchte um euch, dass ich vielleicht vergeblich an euch gearbeitet habe. Seid doch wie ich. Noch ich bin wie ihr, Brüder. Ich bitte euch. Die klare Botschaft des Neuen Testaments lautet, dass Christen den Sabbat weder am Samstag noch am Sonntag einhalten müssen. Das Gleiche wird auch in allen drei Stellen mit den Speisegeboten des Alten Bundes verknüpft, also dem Verständnis, dass das Gesetz inklusive Sabbat weiter seine Gültigkeit hat. Und ihr könnt euch gerne nachher beim Kaffeetrinken Gedanken darüber machen, okay, was heißt das für die 10 Gebote? Sind sie gültig, sind sie nicht gültig? Wenn das vierte Gebot nicht gültig ist, was ist mit dem dritten und dem fünften und den anderen? Das vierte jedenfalls gilt nicht mehr. Paulus sagt, diese Dinge sind ein Schatten des Zukünftigen, Kolosser 2. Aber der Körper gehört Christus. Für den Sabbat heißt das, er ist nicht nur eine Erinnerung an den siebten Tag und nicht nur eine Erinnerung an die Befreiung aus der Sklaverei wie für Israel, sondern im Sabbat wirft Jesus seinen Schatten voraus in die Geschichte Israels. Also wo der Sabbat ein Schatten ist, ist Jesus jetzt die verkörperte Realität. Jesus ist Befreiung von Sklaverei in Person. Und konkret bedeutet das für Christen der Sklaverei von Sünde und Tod. Und im wörtlichen Sinne ist Jesus die Ruhe in Person. Und also Gottes Volk nach dem Sündenfall und nach dem babylonischen Exil auf der Suche nach einem neuen Zustand ist, nach einem neuen siebten Tagzustand, der Vollendung, der Ruhe, der Gemeinschaft mit Gott, nach Gottes Volk an Gottes Ort unter Gottes segnender Herrschaft, dann ist die Antwort in Jesus. In ihm, unter seiner königlichen Herrschaft, genießen wir den Sabbat. Wie wir gesehen haben, weist es voraus auf die Vollendung in der Johannes-Offenbarung, in der neuen Schöpfung. Aber kommt mit mir zu einer Bibelstelle, die den meisten von uns bekannt ist. Im Licht des Sabbats erlangt sie, denke ich, eine viel tiefere Dimension. Und dort zeigt uns Jesus, wie wir den Sabbat schon jetzt genießen können. Matthäus 11, Vers 27. Schlagt das ruhig mal auf, das ist doch so eine gute Stelle. Matthäus 11, ab Vers 27, jetzt muss ich selbst überlegen, wo finde ich das hier, Matthäus, genau, das habt ihr doch relativ schnell gefunden in den Gemeindebibeln, ist das Seite 966, vielen Dank. In Vers 27 spricht Jesus als König über das Himmelreich, alle Dinge sind mir übergeben, und dann lädt er die Müden und Beladenen ein in seine Ruhe. Er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch, hier steht erquicken, aber wörtlich heißt es, Ruhe geben. Ich will euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus sagt im Effekt, ich bin die Erfüllung des Sabbats. Jesus sagt, bist du gerade müde? Bist du ausgelaugt? Dann komm zu mir. Ich bin das Gegenteil deiner Müdigkeit. Ich bin Erquickung. Ich bin das Gegenteil deiner Selbstversklavung, deiner Suche nach Identität im Arbeiten. Ich bin das Gegenteil deiner Rastlosigkeit. Komm zu mir. Ich gebe dir Ruhe von deinen unerfüllten Sehnsüchten, deinen inneren Wunden, deinem anklagenden Gewissen. Komm zu mir. Werd Teil von meinem Reich. Lass mich König sein. Und empfängst meinen Segen. In Jesus bricht der siebte Tag an. Er ist die neue Schöpfung in Vollendung. Jesu Joch auf sich nehmen ist nicht schwer, sagt er. Es bedeutet einfach, dass es ein Ausdruck aus der damaligen Zeit, der einfach dafür steht, dass man sich seiner Lehre anvertraut und unterordnet. Das heißt, wenn du nach Jesu Lebensregeln lebst, dann lebst du im Sabbat. Wenn du im Glauben schenkst, gehst du ein in den Sabbat. Und wenn du diesen Schritt noch nicht gegangen bist, dann will ich dich einladen, gerade wenn du eine tiefe Rastlosigkeit in dir spürst, eine Unruhe, ein Getriebensein, dann sagt Jesus dir hier, was zu tun ist. Komm zu mir, vertrau mir, lass mich König sein, lass dich von meiner Ruhe erfüllen. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wenn du also zu Jesus gekommen bist, dann bist du in gewissem Sinn schon in diesen Sabbatzustand eingegangen. Jeden Tag, jeden Moment darfst du in diesem Zustand leben, aber wie bei den Israeliten ist auch viel von unserem Denken immer noch Sklavendenken. Es fällt uns immer noch schwer, diese Ruhe auch wahrzunehmen und in Anspruch zu nehmen. Wir sind getrieben in diesem Zwischendrin, in dieser Zeit zwischen sechstem Tag, wo eine neue Menschheit begonnen hat in Jesus, und dem siebten Tag, wo alles vollendet ist. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. Wir sind dazwischendrin. Jesus ist vorangegangen, wir sind noch auf dem Weg. Die Bibel vergleicht unser Leben mit dem Auszug aus Ägypten. Irgendwie haben wir die Verheißung schon, aber eben doch noch nicht. Und deshalb müssen wir immer wieder neu zu Jesus kommen. Denn bei ihm können wir unser Sklavendenken ablegen. Stück für Stück. Bei ihm können wir Ruhe empfangen und Kraft auftanken für den nächsten Wegabschnitt. Mir wurde vor langer Zeit mal gesagt, ausruhen kannst du im Himmel. Das war der Eingang für mich in den Vollzeitdienst. Und ich habe das lange geglaubt. Und ich muss sagen, es ist schwer, den Schaden in Worte zu fassen, den dieses Denken bei Jude mir verursacht hat. Es ist die halbe Wahrheit. Ja, im Himmel wirst du vollkommene Ruhe empfangen. Aber schon jetzt kannst du Jesu Ruhe genießen. Komm zu ihm. Immer wieder wird seine Ruhe dein Leben verändern, Stück für Stück. Das ist die andere Wahrheit, die musst ich hören. Vielleicht musst du sie heute hören. Wir müssen den Sabbat nicht halten. Es gibt keine besonderen Tage mehr. Ganz klein, Römer 14. Deshalb konnten die ersten Christen auch völlig entspannt ihre Gottesdienste vom siebten Tag, vom Samstag, auf den ersten Tag der Woche legen, dem Sonntag, um die Auferstehung zu feiern. Wann sonst würde man im wöchentlichen Rhythmus, den die Christen beibehalten haben, wann sonst würde man miteinander Gemeinschaft haben? Natürlich ist der Sonntag wichtig, Es ist ein Segen für uns, dass wir in Deutschland den Sonntag einhalten dürfen, dass er sogar ein gesetzlicher Feiertag ist. Aber seine Bedeutung liegt darin, dass wir gemeinsam zu Jesus kommen. Das ist es, was den Sabbat heiligt. Oder den Sonntag, jetzt habe ich versprochen. Darum geht es an diesem Tag. Gemeinsam zu Jesus kommen. Ruhe empfangen. Aber du darfst auch an jedem anderen Tag zu Jesus kommen. Du lebst im Sabbat. Du darfst für eine stille Zeit oder den ganzen Tag, wenn es dein Kalender erlaubt, für das ganze Wochenende oder das ganze Sabbatical darfst du immer wieder zu Jesus kommen. Und du darfst sein Versprechen in Anspruch nehmen: Ich will dir Ruhe geben. Jesus gibt dir nicht weniger Ruhe als diesen einen Sabbat am Tag im Alten Testament. Er will, dass sein ganzes Leben von Ruhe durchdrungen ist. Und das lernen wir, wenn wir den Sabbat irgendwo auch ein Stück weit als Weisheit annehmen und für uns einbauen in unseren Wochenablauf. Zur Französischen Revolution wurde die 7 Tage mit einer 10-Tage-Woche ersetzt. Es war ein absolutes Desaster. Irgendwie scheint es doch, dass wir an eine 7-Tage-Woche gewöhnt ist. Es gibt aber noch vieles anderes, was uns die Ruhe raubt. Ja, ist unsere Müdigkeit. Vielleicht ein Symptom, dass wir mehr Zeit mit Jesus brauchen. Schauen wir uns an, was uns die Ruhe raubt. Ja, das ist der letzte Punkt. Es gibt so viele Dinge, die uns die Ruhe rauben. Ja, das merkt man spätestens, wenn man versucht, in einer stillen Zeit zu Jesus zu kommen. Ja, auf einmal sind 1000 Sachen in meinem Kopf, was ich noch erledigen müsste. Kinder stürmen herein, das Telefon klingelt, kurz noch den Tisch abwischen, noch ein letztes Mal aufs Handy schauen. Ja, dauert ja nicht lange. Scroll, ups, stille Zeit vorbei. Und kurzes Wort zu Handys. John Mark Comer hat in seinem Buch Das Ende der Rastlosigkeit, bei dem es um den Sabbat geht, gezeigt, wie erbarmungslos Handys unsere Ruhe rauben. Handys sind konzipiert wie Spielautomaten. Minimaler Einsatz, maximale Zeit am Gerät. 25 Cent am Spielautomaten ist nur mal kurz schauen am Handy. Halbe Stunde ist weg. Vielleicht lässt du dir von deinem Handy deine Sabbatruhe rauben. Das ist mein Gedanke. Wir können natürlich nicht in die digitale Revolution zurückgehen. Es gibt daneben noch viele andere Dinge, von denen wir uns die Ruhe bei Jesus rauben lassen. Oft ist es unser inneres, falsches Denken, dass wir nicht glauben, dass Jesus sanftmütig und demütig ist, der uns mit Segen und Gnade füllen will. Wir leben hier in einem atemberaubenden Tempo, das uns jeden Moment Tiefe kostet. Und mit der Tiefe geht die Ruhe. Und wir müssen langsamer machen, damit wir den Sabbat genießen können. Was wir dafür brauchen, ist Achtsamkeit. Achtsamkeit für das, was uns abhält, zu Jesus zu kommen. Auch das Scrollen außerhalb der stillen Zeit hält dich davon ab, die Schöpfung zu genießen, den Schöpfer zu preisen, für andere zu beten. Oft lassen wir uns das beste Geschenk von Jesus einfach so aus der Hand nehmen. Rauben. Aber Ruhe ist kein Hightech. Ruhe heißt einfach, komm zu Jesus. Nicht zu deinem Handy. Also, viel Weisheit steckt im Sabbatprinzip. 6 Tage arbeiten, 1 Tag aufhören, 1 Tag beiseite stellen zum Ruhen bei Jesus. Vereinfacht könnte man auf uns bezogen sagen, ja, 6 Tage den Nächsten lieben. 1 Tag Gott direkt lieben, ohne den Umweg über die Nächsten. Stimmt natürlich nicht ganz. Aber ich glaube, dieses 6:1 ist ein ganz gutes Verhältnis. Lass dich an einem Tag der Woche von Gott direkt lieben. Bete ihn an. Und mit der Zeit wird die Ruhe aus diesem einen Tag dein ganzes Leben mit Ruhe fluten. Lass uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir dafür, wie du uns durch in der Schöpfung und durch den Sabbat zeigst, was du mit uns vorhast. Dass du uns hinführen willst in vollkommene Ruhe. Und wir danken dir, dass du uns durch Jesus einlädst, sie bei dir zu finden. Herr, bitte vergib uns, dass wir diese Ruhe so oft gering schätzen. Vergib uns, dass wir uns so oft ablenken lassen von vielen anderen Dingen, dass wir unsere Identität in der Arbeit suchen und nicht als Kinder, als deine Kinder. Und hilf uns, Herr, dass wir gute Routinen einarbeiten, in jeden Tag, in unsere Woche und auch über längere Zeiträume, dass wir immer wieder neu zu Jesus kommen, weil er uns Ruhe gibt. Das bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.